Wenn du wissen willst, wie es weitergeht in der Serie mit den Muskelrelaxantien, dann bleib dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, dem Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten. Ja, hallihallo. Heute geht's weiter mit der kleinen Serie über Muskelrelaxantien. Bei der Vorbereitung von der Folge ist mir so ein bisschen aufgefallen, ich habe gar nicht so richtig gesagt, für was man eigentlich die Muskelrelaxierung braucht. Also bei der letzten Folge. Auch wenn es irgendwie einleuchtend ist, irgendwie. Ich sage es trotzdem nochmal. Einmal natürlich, Hauptthema jetzt für uns Anästhesisten ist bei der Relaxierung, so ein Blödsinn. Bei der Intubation. Einfach um auf der einen Seite gute Intubationsbedingungen zu haben und auf der anderen Seite natürlich auch um die Intubation schon durchzuführen und nicht irgendwie da im Hals rumstochern zu müssen. Und das andere ist natürlich ein wichtiger Punkt, um die OP-Bedingungen für unsere chirurgischen Kollegen zu verbessern. Gerade wenn jetzt irgendwie ein kleiner Schnitt gemacht wird, am Bauch operiert wird, dann ist das echt schwierig, da was zu machen. Oder natürlich auch, wenn man Operationen hat, wo der Patient einfach sich nicht rühren sollte. Also ich sag mal Neurochirurgie, aber auch laparoskopische OPs. Ist einfach keine gute Idee, wenn der Bauch sich anspannt, wenn da gerade ein Gestänge im Bauch ist. Oder natürlich ganz klar sowas wie Kardioanästhesie. Es ist einfach keine gute Idee, dass irgendwie ein Schlauch von der Herz-Lungen-Maschine rausrutscht, weil der Patient gerade presst, solange er an der Maschine ist. Ja, das nur so der Vollständigkeit halber. Gut, letztes Mal haben wir uns ein bisschen unterhalten über einmal die motorische Endplatte, die Anatomie, Physiologie, so ganz kurz, nur einfach als Wiederholung. Und wie man so die Muskelrelaxierung mit einem Relaxometer feststellen kann. Gut, heute geht es ein bisschen um die einzelnen Medikamente. Ich will, keine Sorge, ich mache jetzt hier keine Pharmavorlesung, aber so ein kleines bisschen halt, um so einen Überblick zu haben. Wie gesagt, es gibt nicht depolarisierende Muskelrelaxantien, die blockieren kompetitiv die Acetylcholinrezeptoren, ohne ein Aktionspotenzial auszulösen. Ja. Da fällt mir auch noch was ein. Wir haben ja das mit dem TOF besprochen und der Muskelrelaxierung, wie man die messen kann, am Unterarm. Man muss natürlich schon davon ausgehen, dass sowas wie Zwerchfell oder Bauchmuskulatur etwas anders auf die Relaxierung reagieren als der Unterarm. Ja, also nur weil bei uns quasi keine Wirkung mehr da ist, sind bei den großen Muskeln wie Zwerchfell und Rectus Abdominis und wie sie alle heißen, kann natürlich trotzdem eine Antwort drauf sein. Und wie gesagt, es gibt depolarisierende Muskelrelaxantien, die machen eine lang anhaltende Depolarisation. Gut, nicht durch depolarisierende Muskelrelaxantien. Da gibt es so ein paar. Ich nenne jetzt einfach mal welche, die so häufig und typisch verwendet werden. Ein sehr kurzwirksames ist das Mivacurium. Ist ein Muskelrelaxant, was eine Wirkdauer von wenigen Minuten hat, allerdings eine Anschlagszeit von gut 3 Minuten hat. Wird ganz gerne so in HNO-Sachen verwendet, einfach um die Intubation zu erleichtern, aber dann braucht man keine Relaxierung mehr. Hat ein paar Probleme, Nebenwirkungen, Histaminausschüttung etc. Und wenn die Plasmacholinesterase nicht da ist oder schlecht ausgeprägt ist, hat man eine deutliche Wirkungsverlängerung. Das kann dann in Stunden gehen, bis zu 24 Stunden, wo man den Patienten einfach nachbeatmen muss. Als kleine Vorschau, bei Suki ist das genau dasselbe. Also bei dem depolarisierenden Muskelrelaxantia. Von den mittellangwirksamen ist, glaube ich, das häufigst verwendete heutzutage in Deutschland das Rocuronium. Das hat eine relativ kurze Anschlagszeit, wenn man eine höhere Dosierung wählt. Also normalerweise ist die für die normale Intubation die Dosis 0,6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da darf man dann schon auch durchaus 60, 90 Sekunden warten, vielleicht eher noch ein bisschen länger, bis die Wirkung voll da ist. Wenn man jetzt eine RSI machen will, Ilius-Einleitung und nicht das Suki verwenden will, kommen wir später dazu, dann nimmt man Dosierung von 0,9 bis 1,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dann wirkt es deutlich schneller, ungefähr genauso schnell wie, wie Suki. Aber hat eine deutlich verlängerte Wirkdauer dann. Ja. Was wird noch so verwendet? Ja, Cis-Atracurium verwendet man, wenn man Rocuronium nicht verwenden will. Rocuronium sollte man zumindest bei der Leberinsuffizienz aufpassen. Es wird renal und hepatisch eliminiert. Das Cis-Atracurium ist ähnlich lang in der Wirkdauer, allerdings die Anschlagszeit ist deutlich länger. Das ist auch ungefähr 3 Minuten. Gut, und dann, ja, gibt noch so ein paar andere. Was noch sehr langwirksam ist, ist das Pancuronium. Ich glaube, weiß nicht. Ich habe das früher in der Kardioanästhesie verwendet. Da wurden die Patienten auch mindestens 24 Stunden nachbeatmet. Aber ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ein richtig harter Einsatz hat. Ne? Gut, die depolarisierenden Muskelrelaxantien gibt es eigentlich nur noch eins. Das ist das Succinylcholin. Das hat eine sehr schnelle Wirkungseintritt. Vor allem, der ist sehr schön zu sehen, weil der Patient anfängt zu zittern normalerweise. Manche Patienten fangen nicht an zu zittern. Man sollte dann trotzdem nach 1 Minute intubieren. Wird dann nicht besser. Und es hat eine sehr kurze Halbwertszeit, ungefähr 7 Minuten. Dementsprechend kann man, ja, hat man keine so lange Wirkung und auch keine so Probleme später beim Ausleiden. Gut, hat natürlich ein paar Nebenwirkungen, wie ich hatte das vorhin schon gesagt, eben mit einmal der Cholinesterase. Das ist ein großes Problem, wann dass es so eine angeborene Cholinesterase-Mangel gibt. Es kann einen ausgeprägten Muskelkater machen. Es kann eine Hyperkalämie machen. Das ist vor allem bei Patienten, die bettlägerig sind, Verbrennungen haben, Intensivpatienten, neuromuskuläre Erkrankungen, Denervierung, gelähmte Patienten. All das sind Kontraindikationen für das Suki. Und es ist ein Trigger für die maligne Hyperthermie, im Gegensatz zu den anderen Muskelrelaxantien. Gut, und was noch dazu kommt, ist, dass man das Succinylcholin nicht antagonisieren kann. Die anderen kann man antagonisieren, aber dazu kommen wir in der nächsten Woche. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet. Allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.